Herzlich willkommen im Dialog. Heute mit Karl Josef Steeg. Augenöffner, Speaker, Bildpädagoge, ehemaliger Bürgermeister, Buchautor und Rebell. Wir dürfen also gespannt sein. Herzlich willkommen, Karl. Schön, dass du da bist. Na, wie geht es dir, du großartiger Buchautor?
Oh je, danke für das Kompliment. Aber es ist einiges los. Ja, es ist ganz interessant, weil ich sehr viele Vorträge momentan halte in den Schulen über eben ein Thema, das Lernen mit Bildern, mit dem Buch, das läuft so nebenher. Es wird jetzt fertig. Ich habe eigentlich nichts mehr zu tun. Die Druckerei ist jetzt an der Arbeit und 26. oder 27. soll es ausgeliefert werden. Also ich warte nur noch drauf. Ja.
Sehr schön, dann sind wir ja schon mittendrin im Thema. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dieses bildhafte Lernen zum Zentrum deiner Arbeit zu machen?
Ja, grundsätzlich bin ich ja vom Beruf her Kunstpädagoge. Das heißt, ich beschäftige mich schon fast 40 Jahren mit den Bildern und wie man quasi auch Schülern mit Bildern das Lernen beibringt oder wie man auch durch Bilder lernt. Und habe dann festgestellt, dass gerade in den Schulen die Bilder eine enorme Erleichterung wären, wenn man die mehr einsetzen könnte. Und dass unser Bildungssystem leider dies viel zu wenig berücksichtigt. Wir leben ja in einer Zeit, wo die Bilder eine riesige Rolle spielen und eigentlich ja den Text schon weitaus überholt haben. Aber in der Schule dürfte das noch nicht angekommen sein. So gibt es heute immer noch Schulbücher, die kaum Bilder enthalten und viele Pädagogen auch kaum Bilder verwenden, vor allem auch in Gegenständen, wo es um abstrakte Begriffe geht, die dann die Kinder völlig fremd bleiben, weil ihnen da sozusagen die Vernetzung im Gehirn fehlt. Mit Bildern könnte man das wesentlich erleichtern und verbessern. Und dafür trete ich ein und das habe ich sozusagen seit Jahren jetzt auch immer wieder erprobt und in verschiedenen Beispielen auch mit Kindern durchgemacht. Und das habe ich jetzt dann auch zusammengeschrieben und in einem Buch festgehalten, das ich jetzt unseren Eltern, den Lehrern und vor allem auch den Kindern zur Verfügung stellen möchte.
Ah, dann plauder doch mal aus dem Nähkästchen, weil wir müssen uns ja jetzt noch ein bisschen gedulden. Was ist denn so eine deiner wichtigsten Erkenntnisse aus fast 40 Jahren Bildpädagogik in den Schulen, im Leben überhaupt?
Naja, grundsätzlich ist die Erkenntnis die, dass wir halt ja ein Wesen sind, das vom Gehirn her zumindest 70% vom visuellen Sinn sozusagen erfasst sind. Und unser Sinn, dieser visuelle Sinn, derartig dominiert aus der Evolution heraus, dass wir das auch stärker nutzen könnten. Das ist so eine Grunderkenntnis. Wir haben zwar diesen Sinn und jeder nutzt ihn auch und jeder glaubt auch, dass er ihn eh selbstverständlich nützt und ich kenne ja eh das Bild und ich kann ja das eh erkennen und ich kenne mich da eh aus, aber wir wissen viel zu wenig, dass das ja auch eine Form der Sprache ist. Und zwar die Bildsprache, die visuelle Sprache ist ja auch ein Mitteilungsinstrument, wo ich jemandem anderen sozusagen meine Botschaft übermitteln kann. Wir haben zwar gelernt, alle miteinander mindestens 9 Jahre, zumindest in Österreich und in Deutschland, glaube ich, ist das auch so, lesen und schreiben mit der Textsprache. Das haben wir alle gelernt. Das haben wir alle kultiviert. Und wir wissen, dass wir das lernen müssen, damit wir das auch richtig gut beherrschen, damit wir dem anderen einen Text oder eine Information so mitteilen können, dass er sie versteht, optimal versteht. Bei Bildern ist das aber leider ganz anders. Jeder glaubt, das verstehe ich je, das kann ich je. Das haben wir nie kultiviert. Das ist eine Sprache, die wir, glaube ich, von selbstverständlich annehmen, aber kaum wissen, dass es eine Sprache ist, die man kultivieren könnte. Und wenn man da auch Energie hineinstecken würde, vor allem das lernen würde, wäre vieles leichter zu transportieren. Die Botschaften würden besser ankommen. In der Schule würde man es leichter beim Lernen tun. Und vieles wäre einfacher, weil man diese Sprache zusätzlich verwenden könnte. Ich möchte die Textsprache nicht unterbewerten und oder abschaffen, ganz im Gegenteil, aber ich möchte sie ergänzen mit der Bildsprache, weil genau das Bild uns auch sehr viel Möglichkeiten schafft, die der Text nicht hat. Und vor allem auch, wenn es darum geht, eben Verbindungen im Gehirn zu erzeugen, die jetzt sozusagen nicht abstrakter Natur sind, die aus dem Konkreten stammen, so hilft uns das Bild wahnsinnig und wir würden uns viel, in vielen leichter tun. Also diese Grunderkenntnis, diese zweite Sprache endlich mehr zu nutzen, diese Möglichkeiten, dieses Empowerment, das wir eigentlich in uns tragen, jeder von uns. 70% beschäftigt sich unser Gehirn mit dem Sehen. 70%, ja, das nützen wir viel, viel zu wenig.
Also sind die Bilder nach der Schlüssel für ein nachhaltiges Lernen.
Ja, nicht nur für ein nachhaltiges Lernen, man merkt sich vieles viel besser, da hast du vollkommen recht. Also es bleibt länger im Kopf, weil wir eben die Bilder sozusagen im Kopf haben. Wir wissen, dass wir uns mehrere tausend Bilder über Jahre hinweg merken können, jeder von uns. Das ist wissenschaftlich bewiesen, dass das auch so funktioniert. Ja, aber nicht nur sozusagen das Merken, sondern auch, dass das leichter geht dann. Ja, das Begreifen ist leichter. Zusammenhänge zu erkennen, Überblick zu gewinnen. Da gibt es so viele sozusagen Assets, die ein Bild mit sich bringt und die man ganz einfach nutzen könnte. Und das wäre cool. Und da würde auch unser Schulsystem extrem profitieren, wenn man sozusagen den Kindern das leichter macht. Die Freude wäre wieder da. Bei den Hausaufgaben wäre es dann nicht so, ich habe null Bock, mich interessiert es nicht mehr, vielleicht kann es sowieso nicht. Nein, ich finde einen Schlüssel, der mir hilft. Und das wäre es, ja.
Also ich bin mit einem permanenten inneren Comic-Sieg. Ich habe es also lustig. Ich weiß, wovon du, oder ich glaube zu wissen, von was du sprichst. Mit welchen typischen Lernproblemen kommen denn dann die Eltern und Kinder zu dir?
Ja, ich habe es eh schon ein bisschen angedeutet. Also viele kommen zu mir und sagen, ich verstehe das nicht. Also ich begreife es nicht. Das heißt, ich habe es im Gehirn nicht kapiert. Die anderen kommen und sagen, ich habe keine Lust mehr, weil ich so frustriert bin. Die nächsten kommen wieder und sagen, ich kann die Zusammenhänge nicht erkennen. Und die dritten kommen wieder und sagen, ich kann es mir nicht merken, von dem wir jetzt ausgegangen sind, dass sozusagen die Bilder im Kopf bleiben. Sozusagen, wenn ich dann die Verbindung zum Bild herstelle, merke ich es mir leichter. Eselsbrücken, Bildsuchen, Affirmationen, Assoziationen und so weiter, die Bilder auslösen, bleiben dann länger im Gehirn und helfen den Eltern, helfen den Schülern und helfen auch den Lehrern beim Lernen. Ja.
Also hilft Bildlernen, Lernfrust zu vermeiden
Absolut, absolut, ja.
und die Lernfreude zu erhöhen.
Und die Lernfreude wieder zu gewinnen, zu erhöhen, ganz genau. Das ist auch der Untertitel meines Buches, sozusagen aus dem Lernfrust in die Lernfreude hineinzukommen.
Lernlust statt Lernfrust.
Genau.
Welche Werkzeuge und Methoden aus deinen Lernpaketen haben sich denn besonders bewährt?
Ja, es gibt da eine Menge an Werkzeugen, die ich auch bei meinen Vorträgen auch den Kindern offeriere und eine Menge an Tricks. Also die Visualisierung generell ist ja das Thema. Und wir fangen dann ganz meistens ganz, ganz einfach an, dass wir sagen, was ist denn das Simpelste, wo wir Ordnung und Visualität hineinbringen? Das Simpelste ist, dass jeder hat ja einen Stift, jeder hat ja vielleicht einen Marker, um einmal Farbe hineinzubringen in eine Textwüste, wo nur Text gibt. Seiten über Seiten, wo nur Buchstaben und ein Wort nach dem anderen steht, die zu strukturieren. Einfach vielleicht mit einem Marker einmal einen Begriff hervorzuheben, eine ganze Seite hervorzuheben, ein Symbol hineinzugeben, ein Emoji hineinzugeben. Schon wird das sozusagen hervorgehoben visuell und damit den Kindern auch geht es auch leichter in den Kopf hinein. Das andere sind Mindmaps, sozusagen ein Hauptthema in die Mitte zu schreiben, rundherum die Unterkapitel und so Zusammenhänge zu finden. Das andere sind wieder Dinge, indem wir sozusagen gerade auch in Mathematik Symbole dafür finden, um Zusammenhänge zu finden. Also abstrakte Terme zum Beispiel, habe ich versucht zu erklären, da gibt es diesen Schachteltrick. Also du kennst sicher auch diese abstrakten Begriffe, Variablen, da heißt es x plus y ist irgendwas. Also man rechnet mit Buchstaben, aber was ist denn der Buchstabe? Dem Schüler sagt ein Buchstabe gar nichts. Ein A ist ein A. Ja, A ist kein Apfel. A ist, was ist A, ja? Und da arbeiten wir sozusagen mit dem Schachtel, die Schachtel, die sozusagen ein verschlossenes Ding ist, wo wir nicht wissen, was drin ist. Wir geben dann die Schachteln zusammen und versuchen in die Schachtel einen Inhalt hineinzubringen. Und wenn da drei Äpfel drin sind, ah, X ist 3. Oh, ja, okay, in der Schachtel ist jetzt X ist 3, ja. Und so versuchen wir sozusagen aus diesem abstrakten Konstrukt mit Buchstaben plötzlich ein Bild zu kreieren, das dem Kind was sagt, wo er sozusagen gleich Verbindungen herstellen kann. Und das sind so einige Methoden oder einige Tricks, die einem helfen, auch beim Lernen hier wirklich Verbindungen im Gehirn zu erstellen und das zu begreifen im wahrsten Sinn des Wortes.
Na, jetzt bin ich ja schon ein großes Kind. Mit XY-Variablen und unbekannten Gleichungen muss ich mich nicht mehr plagen. Aber vielleicht hast du ja auch noch einen Tipp für die großen Kinder, wie sie mehr Bildkompetenz erlangen können. Einfach auch, um besser in der Kommunikation mit den kleinen Kindern mithalten zu können oder überhaupt, um ja, bildhafter, farbiger, bunter, lebendiger kommunizieren zu können.
Also gut kommunizieren zu können, ist es ja ganz wesentlich, wenn ich jetzt mit Bildern kommunizieren möchte, mir mal auch meine eigenen Werkzeuge anzuschauen, mit denen ich jetzt arbeite. Jeder von uns hat ja sein Handy. Also heutzutage ist ja das so quasi eher ein Standardinstrument, ein Werkzeug, wo jeder auch seinen Fotoapparat dabei hat und dann knips, knips, knips darauf loslegt. Also da gibt es ja Leute, die produzieren am laufenden Band und 90% davon wird halt quasi fast unbewusst immer nur rausgeschossen. Und da wäre es sozusagen an der Zeit, einmal von dieser Massenproduktion einmal ein bisschen bewusster zu werden und anzufangen, was ist denn meine Botschaft? Das ist immer ganz wichtig. Also wenn ich einen Satz sage, will ich auch vorher ungefähr wissen, was möchte ich denn jetzt ausdrücken, was soll denn da rauskommen? Und bei den Bildern ist es genauso. Es ist ja auch ganz wichtig, am Anfang zu wissen, was soll denn dieses Foto transportieren? Ja, bin ich jetzt im Urlaub und will meinen Zuhause zeigen, oh, ein toller Sonnenuntergang, ja, dann muss ich ja wissen, okay, der Sonnenuntergang soll jetzt schön ausschauen, ja, der soll jetzt so quasi meine Emotionen transportieren, die ich jetzt beim Liegen dort am Meer, wo auch immer, oder am See dort mitteilen möchte, ja. Und das ist das Erste, dass ich mir überlege, was will ich transportieren? Dann geht es immer darum, ein Bild, wie lese ich ein Bild? Ein Bild lese ich im mitteleuropäischen Raum bei uns auch von links nach rechts. Das heißt, auch Bild wird gelesen, ja. Dann fange ich an, links zu lesen. Was ist links im Bild? Links im Bild ist immer das Allerwichtigste. Links oben, links dort sind die Dinge, wo das Auge hineinfährt. Wenn das Auge dort nicht hineinkommt, weil er ein Baum ist, weil er eine Senkrechte steht, dann ist es meistens schon etwas, wo der User dann hergeht und beim Bild, also wenn das jetzt Instagram ist, keine Ahnung, Swipe macht und weg und weg und weg, ja. Also wie lese ich ein Bild? Also das Lesen eines Bildes auch zu lernen, wie funktioniert das? Wie kreist das Auge im Bild? Das wäre ganz wichtig, dass im Bild kreisen zu lassen, ja, und nicht einfach auf der rechten Seite gleich wieder rausgehen, ja, weil dann ist das Auge schon wieder weg, ja, ich muss es ja im Bild halten. Und das sind so ganz, ganz einfache, sage ich jetzt einmal, ganz einfache Werkzeuge, mit denen man anfangen könnte, Bildsprache zu lernen. Also das ist ähnlich wie Grammatik in der Sprache, die muss ich auch ein bisschen lernen, damit ich einen Satz richtig sagen kann, damit mich der andere versteht. Wenn das Wort gleich wieder weg ist und er es nicht versteht, ja, wird die Kommunikation nicht funktionieren. Bei Bildern ist es nicht anders.
Was machst du denn dann mit diesen Skeptikern, die sagen, gucken kann ja jeder, alles papperlapapp und diese ganze Bildlernerei, das ist ja sowieso nur eine Spielerei. Wahrscheinlich wolltest du einfach nur mal auch ein kluges Buch schreiben. Was gibst du denn denen mit auf den Weg? Wie widerlegst
Also,
du das? Das ist spannend.
Also bei meinen Vorträgen mache ich meistens so nach den ersten 5 Minuten, nach einem Einstieg, einen kleinen Test, so einen Merktest, wo man sozusagen den Unterschied sieht zwischen der Textsprache oder dem Lernen von Zahlen und dem Lernen mit Bildern, also wenn es um Lernen geht. Und da ist es nach 5 Minuten ganz klar, dass das Bild dem Text haushoch überlegen ist. Ich lasse die Leute 3, 4 Zahlen sagen, die ich ihnen vorher gesagt habe, und nachsagen, ob sie sich die gemerkt haben. Dann mache ich das Gleiche mit 7, 8, 10 Bildern. Bei 10 Bildern easy cheesy, kein Problem, merkt sich jeder. Bei 3 Zahlen stehen die meisten schon an. Bei 4 wird es ganz, ganz schwierig. Und bei Kindern geht es noch viel besser. Also da merken sie schon, dass es da einen Unterschied gibt, dass das Anschauen von Bildern nicht einfach irgendein Papperlapapp ist und da will sich einer wichtig machen, sondern dass da wirklich im Kopf ein Unterschied besteht, dass diese Kognition ja von Bildern viel, viel stärker funktioniert als vom Text. Und wenn er sich dann vielleicht auch noch wissenschaftliche Studien aus meinem Buch liest, wo dann drinnen steht, okay, 10% von dem, was ich heute höre, habe ich nach 3 Tagen noch im Kopf, sprich 90% sind weg. Und bei Bildern sind es nur 30%, das heißt 70% bleibt im Kopf. Dann fängt er vielleicht zu überlegen an, dass da doch was dran ist.
Ja, du nennst dich ja auch der Augenöffner, das finde ich total schön. Und du warst ja nicht immer nur in Anführungszeichen, was ja ganz viel ist, Kunstpädagoge und mit Bildsprache unterwegs, sondern du hast ja mal eine ganze Gemeinde, einen ganzen Ort ins richtige Bild gesetzt. als Bürgermeister. Hat da deine Bildsprache für dich in der Politik auch schon eine wichtige Rolle gespielt? Hat
Ja,
dir das
absolut.
Türen geöffnet? Hat das was bewegt?
Mich hat's sicher weitergebracht im Sinne dessen, dass ich meine Kommunikation vor allem bei Wahlkämpfen, beginnend bei Wahlkämpfen, aber dann während der Periode natürlich auch über die Bilder ganz, ganz stark transportiert habe, weil natürlich ein Hauptwerkzeug der Politik die Kommunikation ist. Ganz, ganz wesentlich. Wenn die Leute nicht wissen, was du machst, gibt es dich nicht. Wenn du die Dinge nicht transportierst, die du gemacht hast, hat sie nie gegeben. Und da kommt es darauf an, wie du sie transportierst. Und das Bild, wie ich vorher erwähnt habe, kann ja ein ganz, ganz wertvolles Werkzeug sein. Und vor allem in der heutigen Zeit, wo die Leute ja viel, viel weniger lesen als früher, transportierst du gerade auch Gefühle und gerade Politik. Arbeitet ganz, ganz stark mit Emotionen. Ja. Gewählt wird man auch nicht wegen einer tollen Arbeit, die man macht oder wegen einem gescheiten Satz, den man sagt, sondern gewählt wird man, wenn man sympathisch ist, wenn man gut rüberkommt, wenn der Bürger das Gefühl hat, okay, dem vertraue ich, ja, vom Gefühl her, nur aus dem Herzen raus. Und das transportiert Bild ganz, ganz stark. Da ist es auch dem Text sehr überlegen. Natürlich kann ich auch mit Text Emotionen transportieren, aber beim Bild geht das viel, viel schneller. Wir wissen ja auch, dass ein Bild 60.000 Mal schneller im Kopf ist als ein Text, den du da lesen kannst. Bei einem Text kannst du wegschauen und du hast ihn nicht mehr, weil die ersten zwei Wörter hast du vielleicht gelesen, dann schaust du weg und dann war es. Beim Bild einmal hingeschaut, 13 Millisekunden und du hast das Bild im Kopf. Du kannst dich gar nicht wehren. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil, vor allem wenn es darum geht, jetzt Botschaften zu transportieren, was die Politik ganz, ganz notwendig braucht.
Immer schon mittendrin, nämlich in der nächsten Frage. Botschaft, herzberührend. Gibt es etwas, Erlebnisse mit Schülern oder Eltern, die dich besonders berührt, inspiriert haben über dieses Thema Bildsprache?
Also vor kurzem war eine Mutter bei mir, die hat sich quasi beklagt, dass in der Mittelschule ihre Tochter jetzt eine Seite auswendig lernen musste mit Grammatikbegriffen aus der deutschen Sprache, aber in Latein. Das waren 40 Begriffe, am Mittwoch ist der Test und das Kind sollte quasi am Mittwoch diese 40 Begriffe alle wissen. Für das Kind war das alles Bahnhof. Abstrakte Begriffe, Zeit, ja, was ist. Okay, Akkusativ, Nominativ, Genitiv und lauter diese ganzen Fälle und sonstigen Dinge waren dann da und hätten so quasi in kurzer Zeit gelernt werden müssen. Dann habe ich sie gefragt und okay, komm zu mir, schauen wir uns das Ganze an, vielleicht können wir was machen. Dann sind wir zusammengetroffen und ich habe das Kind gefragt, was gefällt dir? Was ist dein Hobby? Was machst du gerne? Deutsch sicher nicht, aber ich reite sehr gerne. Mich interessiert Deutsch sowieso nicht. Ich möchte viel lieber reiten und wenn ich nach Hause komme, habe ich schon wieder eine neue Reitstunde. Ich gehe reiten. Sag ich, okay, super, toll. Dann machen wir etwas mit Pferden. Wir suchen uns eine Pferdefamilie. Dann haben wir aus den illustrierten Pferden ausgeschnitten. Wir haben quasi eine Bastelstunde gemacht. Ich gesagt, magst du auch ausschneiden mit Pferden? Wie schauen wir uns das? Ja, gerne. Dann haben wir eine Pferdefamilie ausgeschnitten. Hengst, Stute, zwei Fohlen. Und diese vier Pferde waren der Nominativ, der Genitiv, der Dativ und der Akkusativ. Wir haben den Pferden Namen gegeben und diese Pferdefamilie aufgeklebt auf ein Poster. Und diese vier Begriffe hat sie dann alleine beim Schreiben und Aufkleben schon auswendig gekonnt. Und so haben wir alle 40 Begriffe versucht, in irgendeine Form mit Pferden, mit Zug haben wir dann auch noch was gemacht, mit Eisenbahn haben wir dann auch noch was gemacht, immer in diese Verbindung zu bringen. Und das war dann ganz easy für das Kind. Und am Abend ist er nach Hause gegangen mit diesen Dingen. Mehr als die Hälfte hat sie schon gekonnt. Dann hat sie das noch ein paar Mal zu Hause gespielt, haben ein Memory draus gemacht, übrigens nicht noch. Das ist Poster. Und dann hat es eigentlich ganz, ganz gut funktioniert. Und das war irgendwie für mich berührend, weil nämlich die Mutter dann angerufen hat. Das Kind hat den Test super bestanden. Es war kein Problem und jetzt gefällt sie. Sie will gerne wieder zu mir kommen. Also sie hat zwar jetzt keine Lernschwierigkeiten, aber sie möchte gerne wieder basteln. Also auch schön.
Super. Klingt großartig. Zu dir komme ich auch.
Gerne.
Was motiviert dich denn am meisten an deiner Arbeit als Speaker, als Autor, als Bildpädagoge? Klar, solche Erlebnisse. Was motiviert dich noch?
Ja, grundsätzlich wäre mein übergeordnetes Ziel, dass sich im Bildungsbereich was ändert. Dass sich die da oben ein bisschen Gedanken machen. Vielleicht kommt der Druck etwas von unten, dass doch das Verwenden einer Bildsprache uns sehr, sehr gut helfen könnte im Bildungsbereich. Das sollte in Lehrplänen hinein. Das sollte in jedem Fach ganz eine normale Kulturtechnik sein. Wie Lesen und Schreiben von Text. Das Lesen und Schreiben von Bildern, ganz normal, wird ja auch im Unterricht bei guten Lehrern eingesetzt. Nur wird es im Lehrplan nie erwähnt, wird auch nie verlangt, wird in der Ausbildung auch nicht verlangt. Ich bin ein Mitglied der Gutachterkommission des Ministeriums in Österreich, die Schulbücher approbiert. Und als ich angefangen habe, gab es da nicht einmal eine einzige Zeile über das Bild. Das heißt, ein Schulbuch brauchte kein Bild zu haben. War völlig egal, ob da ein Bild ist oder nicht. Oder ob das Bild gut ist oder schlecht, war völlig egal. Und das ist ein großes Manko. Das ist fast ein Skandal, finde ich. Und die Kinder würden auch lieber in die Schule gehen. Ich glaube, die Lernfreude würde auch steigern, wie wir es vorher erwähnt haben, wenn sich da etwas ändern könnte. Und das wäre mein größter Wunsch. Und dafür setze ich mich halt in verschiedenen Bereichen ein. Und vielleicht kommt irgendwann mal der Tag, dass da ein Umdenken stattfindet.
Also Bildsprachenkompetenz als gesellschaftliche Kernkompetenz.
Ja, als Kulturtechnik, ja. Die Bildsprache als Kulturtechnik, wie Lesen und Schreiben, sozusagen von Text, auch Lesen und Schreiben von Bildern.
Ist das auch das zentrale Anliegen deines Buches? Heißt ja auch Augen auf.
Ja, grundsätzlich ist das alles das gleiche Ziel, ja. Natürlich soll jetzt primär einmal den Eltern, die dieses Buch lesen, die diese Tipps dort finden, geholfen werden bei ihrer Arbeit zu Hause, mit ihren Kindern, in der Familie, sozusagen auch das Familienglück wieder etwas zu stärken, da weg vom Frust, vom vielleicht wieder den Hausfrieden ein bisschen mehr zu finden, was ja bei manchen auch so ein Problem ist, wenn die Kinder gar nicht wollen und dann sitzt man den halben Tag dabei und die Eltern sind auch frustriert, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ja. Da kann sich ja was ändern, aber übergeordnet sollte sich dann für alle was ändern. Und das wäre dann wunderschön. Ja, drum Augen auf. Schaut's, da gibt's ja was. Jeder hat das in sich. Nützen wir das bitte. Dieses Potenzial ist riesig. Nehmen wir das und tun wir das Beste daraus und lernen wir damit auch umzugehen.
Du hast ja eine Bild-Community.
Ja?
Wie kann ich denn Teil deiner Bild-Community werden? Ich finde das total spannend.
Ja, das ist im Prinzip eine Interessensgemeinschaft, die genau diese Ziele verfolgt, die ich jetzt beschrieben habe, aber die andererseits auch Tipps möchte, die meine Arbeit vielleicht schätzt oder Interesse daran hat, was macht er denn jetzt der Karl, was gibt es denn wieder Neues und wo ich dann informiere darüber. Auf meiner Homepage gibt es diese Bild-Community, dort kann man sich einschreiben, dort kann man sich anmelden und dann kriegt man sozusagen laufend Informationen, wenn sich wieder was tut auf diesem Gebiet, wo ich wieder neue Erkenntnisse gewinne oder vielleicht Veranstaltungen habe, die interessant ist, dort gesehen zu werden und dort teilzunehmen.
Gut, also dranbleiben. Am Ende wird
Ja.
die Adresse eingeblendet. Hast du denn noch einen richtig praktischen Tipp für Eltern und Pädagogen, die jetzt sofort loslegen wollen mit der Bildersprache, weil sie gerade mal hochmotiviert sind, weil sie über dein Buch gestolpert sind und sagst, so, morgen nehme ich das mit ins Klassenzimmer oder morgen nehme ich das mit für die Hausaufgaben?
Ja, für die Hausaufgaben ist es vielleicht am besten, sich wirklich Stifte einmal mitzunehmen. Also jedes Kind hat ja eh seine Stifte, hat ja auch seine Farben. Und mit diesen Farben einmal zu arbeiten, einmal zu schauen, welche Farbe für welches Thema steht, auch dazu strukturieren. Nicht einfach bunt zu werden, nicht einfach kitschig zu werden und sozusagen dekorativ zu sein, was grundsätzlich vielleicht auch lustig sein kann, aber uns im Ziel besser zu lernen nicht weiterhilft. Sondern diese Farben auch zu strukturieren. Gelb steht für besondere Vorsicht, Rot für kann ich noch nicht, Grün steht für ich habe es schon geschafft und kleine Sticker zu nehmen und dort loszulegen und das Heft zu nehmen, das Buch zu nehmen und das voll zu pflastern und dort einmal hineinzuschreiben. Das ist das Allersimpelste und das Allereinfachste. Also das hat ja jeder zu Hause, da brauche ich nicht groß suchen und da mal drüber zu gehen. Also das wäre was, wo der Anfang da wäre. Also ich sage jedem Schüler, wenn ich diese Vorträge halte, wir machen eine Challenge. Schaffst du es? Nächste Woche, bitte. Such dir eins dieser Tipps aus. Und das Einfachste ist, hast du eine Farbe zu Hause? Nimm deine Farbe. Hast du grün? Grün ist das, was du schon kannst. Unterstreich mal alles grün und nächste Woche zeigst du mir's. Ich habe viele Kinder gesehen, die mir viel mit grün unterstrichen haben und das hat geholfen. War ganz schön.
Ja, das tut ja auch enorm gut. Das hebt ja
Ja.
das Selbstwertgefühl. Es ist ja
Ja.
immer dieses Rot, das kannst du nicht, das kannst du nicht,
Genau,
das kannst du
genau.
nicht. Wenn jetzt mal
Ja.
alles grün ist, guck mal,
Grün
was
ist
ich schon
da. Ja. Ja, ich
alles kann.
kann, genau. Ja.
Wie großartig.
Ja, genau. Und dann gibt es ja
Herrlich.
auch noch dieses ich nenne es dann immer Mutmachglas oder Feedbackglas, ein großes Gurkenglas, das ja auch alle zu Hause haben wahrscheinlich, oder ein Glas, das halt groß und durchsichtig ist. Und dort schmeiße ich jedes Mal, wenn ich was gemacht habe, jedes Mal, wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, wenn ich eine kleine Übung getan habe, wenn ich irgendwas probiert habe, schmeiße ich dann ein Kärtchen hinein. Ein Lobenskärtchen, wo irgendwas draufsteht, ein Herzchen, ein Smiley. Und das Glas wird an einer prominenten Stelle aufgestellt. Zu Hause im Zimmer oder in der Küche, wo es jeder sieht. Und bei jedes Mal vorbeigehen, sehe ich, ich habe schon drei Karten drin. Ich habe vier Karten drin. Ich habe am Ende der Woche vielleicht 10 Karten drin. Und jeder freut sich mit dir. Wow, du hast schon so viel gemacht. Das ist so cool. Du kannst schon so viel. Und jeder geht dann mit und lebt mit, dass dieses Kind so erfolgreich war. Und genau das braucht es. Dieses positive Feedback, dieses auch wieder Freude gewinnen an dem Lernen, das vielleicht für manche schwierig ist, aber dadurch wieder leichter wird und dann motiviert, jetzt in die Sache zu gehen, weil wir auch damit Erfolg und Feedback kriegen. Das brauchen alle miteinander.
Ja, das brauchen wir. Ich musste gerade so innerlich vorhin schmunzeln, als du erzählt hast, Dinge bunt machen. Ich habe so die Angewohnheit, wenn mir ein Buch gut gefällt, dann streiche ich das an und mache Eselsohren rein. Und das Schlimmste ist, wenn ich es ausleihe und jemand macht mir die Eselsohren raus oder radiert es vielleicht wieder raus, was ich angestrichen habe, um mein Buch wieder ordentlich zu machen. Ich sage, nein, ein Buch, was geliebt wird, ist bunt und verknittert. Das hat dann tausend Ecken drin und alles ist gut.
So ist es, dann lebt es auch, dann ist es auch dein Buch geworden, ja.
Ja.
Und dann siehst du und erkennst es auch wieder, weil wir alle visuelle Typen sind. Wir erkennen dann wieder, ah, das ist unseres, weil es eben eine Farbe hat, ein Eselsohr hat, was auch immer, ja.
Ja. Schön. Karl, jetzt muss ich dich noch so ein paar, und nein, ich muss nicht, aber ich möchte gerne dich ein paar persönliche Dinge fragen. Was ist deine größte Schwäche und deine größte Stärke?
Oh, meine größte Schwäche. Ui,
Ja.
ui, ui. Sehr schwierig. Vielleicht eine meiner größten Schwächen ist vielleicht, dass ich nicht so gut verkaufen kann. Vielleicht ist das eine Schwäche, ja? Dass ich ihm mitteile, gerade oft bei Vorträgen geht es dann darum, dass man am Schluss nochmal sagt, okay, ihr könnt mein Buch kaufen. Dort und dort gibt es. Dass ich dann vergesse, irgendwo eine Adresse zu sagen. Und ich habe dann Lesezeichen mit. Ich vergesse dann immer zu sagen, nehmt das Lesezeichen mit, weil das könnt ihr dann quasi erwerben. Ja? Ich vergesse dann irgendwas zu sagen, was dann ganz, ganz wichtig wäre und wozu man auch Dinge macht. Ja? Man will dann ja auch selber eine Belohnung haben. Ja? Also da, glaube ich, habe ich doch eine Schwäche. Obwohl ich aus der Politik gelernt habe, dass man ja immer auch schaut, dass man gewählt wird. Ja, aber das. Du direkt zu pitchen, nein, das habe ich nicht gelernt. Also das kann ich nicht.
Das macht dich sehr sympathisch. Und was ist
Danke.
deine größte Stärke?
Meine größte Stärke. Schwierig, sich selbst zu beurteilen, dass man die größte Stärke nennt. Dass ich, glaube ich, mit fast allen Menschen gut zusammenarbeiten kann. Also ich habe es gerade in diesen 20 Jahren als Bürgermeister immer eigentlich relativ leicht gehabt, mit den Menschen irgendwie einen Konsens zu finden, zusammenzuarbeiten, ein Miteinander zu finden und gemeinsam ein Ziel zu erreichen und da in einer Gruppe gemeinsam vorwärts zu kommen. Also sozusagen an Leute heranzukommen und mit ihnen gemeinsam in irgendeine Richtung zu arbeiten, ein höheres gemeinsames Ziel zu finden und dort auch Gemeinsamkeiten unter uns zu finden, das fällt mir relativ leicht, ja. Ich bin ein Koordinator vom Typ her und das ist auch meine größte Stärke, glaube ich.
Supi, glaube ich dir sofort. Ich
Ja.
würde auch mit dir zusammenarbeiten.
Danke.
Welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben?
Meinem jüngeren Ich. Kämpfe oder setz dich dort ein, wo deine wirkliche Leidenschaft liegt, wo dein Herz liegt, ja. Und bleibe dran. Versäum nicht, das am ersten, am zweiten, am dritten Tag immer wieder zu erneuern. Warte nicht auf morgen und übermorgen mit dem, was dein Herzblut sagt, sondern versuch das sofort anzugehen und dran zu bleiben. Also, wenn ich noch mal jünger wäre, würde ich das, was ich jetzt mache, schon viel, viel früher beginnen und dranbleiben.
Cool. Was trägt und bewegt dich?
Mich trägt diese Leidenschaft, ja, dort was bewegen zu können. Das hoffe ich. Von dem gehe ich aus. Da habe ich einen ganz starken inneren Motor oder man kann auch sagen Willen, dort etwas bewegen zu können. Und das trägt mich, ja. Mich trägt natürlich auch meine Frau ganz, ganz stark, meine Gemeinschaft rund um mich, meine Familie. Und da habe ich ganz große Unterstützer und immer quasi auch den Rücken freihaltend, wenn es mal stürmisch und nicht so einfach ist. Auch diese Zeiten gibt es. Also dort finde ich immer wieder Rückhalt, die braucht man. Und ja, so komme ich also vorwärts und finde es eigentlich ganz toll. Was läuft, bin dann immer auch dankbar und zufrieden, wenn sich wieder etwas ergibt.
Schön. Worüber lachst du am liebsten?
Worüber ich am liebsten lache. Über bayerische Komödianten und Kabarettisten. Also das Bayerische ist so verwandt mit dem Österreichischen, ja. Und diese Mundart und diese Art, wenn dann manchmal Humor gemacht wird. Da, auch wenn er sehr oberflächlich ist, aber da kann ich dann oft sehr, 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 sehr gut lachen.
Schön. Und was inspiriert dich am meisten?
Es klingt zwar jetzt plump, aber Bilder. Es sind Bilder. Ja,
Sind
auch wenn
Bilder.
es jetzt für mich ganz, ganz einfach ist, ganz, ganz simpel oder vielleicht plump klingt, aber es sind die Bilder. Ja, also ich erinnere mich immer an ein Erlebnis aus meiner Studienzeit, wo es darum gegangen ist, sich berühmte Kunstwerke anzusehen. Man musste einmal im Jahr in ein großes Museum fahren und dort berühmte Kunstwerke studieren. Ich bin nach Florenz gefahren, in die Uffizien mit meinem Studienkollegen in den Ferien und bin dort an einem Bild hängen geblieben, das ich den ganzen Vormittag angesehen habe, das mich nicht mehr losgelassen hat. Es war eine Darstellung von Leonardo da Vinci. Heute finde ich es nicht mehr so toll, aber das Bild hat mich dermaßen inspiriert und gefesselt. Ich habe sogar zu weinen begonnen. Also es gibt auch bei Bildern diesen emotionalen Zugang, ähnlich wie bei der Musik, da kennt man es vielleicht eher. Ja? Viele Leute kommen auch bei Musik in Tränen oder in Freudentränen auch. Also es gibt es auch bei Bildern. Mir passiert das immer wieder. Ja? Also ich denke immer an diese Geschichte, wo ich dann Tränen überströmt im Museum gestanden bin, wirklich. Mich die Leute gefragt haben, was haben Sie denn Sie? Wieso weinen Sie? Was ist denn los? Und bin dann nicht mehr weggekommen. Also das war dermaßen überwältigend für mich. Also mich packen halt Bilder. Ja.
Ja, da hat das Bild mit dir gesprochen. Das hat, wie heißt es so schön Neudeutsch, es hat gematcht. Es hat dich
Ja.
gepackt.
Ja, es hat mich
Gibt
gepackt,
es
ja.
denn ein, ist ja auch mit Bildern, ein Film oder eine Musik oder ein Buch, wo es dir ähnlich geht, was dich ähnlich packt, wo du sagst, ja, das kann ich tausendmal lesen, das kann ich tausendmal angucken und ich bin immer wieder tief berührt oder ich kann es tausendmal hören, ich bin immer wieder tief berührt.
Also Filme, da sind wir eher wieder sozusagen beim bewegten Bild. Der Ennio Morricone mit seiner Filmmusik und dann das Lied vom Tod dazu im Film, das hat mich immer wieder gefesselt. Also das ist zwar auch, klingt es auch sehr oberflächlich, aber Aber das ist so eine unheimliche Stimmung, ja, auch mit dem Bild dabei, wo ich mir dann denke, also Wahnsinn, dass man sowas so schaffen kann und so darstellen kann. Das matcht mich dann auch, wie du es jetzt gerade gesagt hast, aber voll.
Ja, ich glaube, das ist ja auch Gänsehaut. Das ist
Ja.
vielleicht auch etwas, was so eher unserer Generation entspringt, weil das ist ja so eine ganz langsame, tiefe, ewige Szene und heute ist ja alles so schnell. Und ja, da merke ich, uns packen, glaube ich, diese ganz tiefen Einstellungen, wo sich alles so endlos auf einen Punkt hin bewegt. Bin ich voll bei dir.
Ja.
Wovon träumst du?
Wovon träume ich? Oh, ich träume davon, dass, ja, ich bin jetzt daran, sozusagen mit KI einiges zu machen. Ja, also das ist ja auch ganz spannend. Da tut sich ja so viel und gerade auf dem Bild, auf diesem Bildsektor mit KI tut sich extrem viel. Und da bin ich gerade dabei, ein Tool zu kreieren, wie man mit Bildern sozusagen lernen Schwierigkeiten auch lösen kann über die KI. Also den Prompt so formuliert, dass ein Bild erzeugt wird, das Lernthemen visualisiert oder Lernprobleme visualisiert. Ja? Und
Wow.
da habe ich jetzt ganz, ganz tolle Geschichten und da träume ich daran davon. Ich träume jetzt schon ständig vom Satz von Pythagoras, weil ich das so als Hauptthema habe, ja, derzeit. Wie kann man denn super visualisieren? Und da habe ich jetzt gerade vorgestern auch wieder davon geträumt. Satz von Pythagoras mit KI eingegeben und macht mir ein super Bild und jedes Kind versteht sofort, wie das geht. Also, aber ja.
Großartig. Großartig. Weil das wäre jetzt meine Abschlussfrage. Was ist deine schönste und höchste Vision?
Meine höchste Vision wäre, wenn der Unterrichtsminister in Österreich sagt, wir nehmen die Bildsprache als Kulturtechnik in den Lehrplan auf. Das wäre meine höchste Vision.
Großartig. Großartig. Karl, ich danke dir. Gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, das muss noch in diesen Podcast mit rein? Das ist noch ganz wichtig, Tatjana. Das hast du mich nicht gefragt und das muss noch in die Welt.
Also du hast mich sehr viele Dinge gefragt. Ich habe, glaube ich, einiges sagen können. Ich wüsste jetzt im Moment, im Augenblick eigentlich nichts, was ich ergänzen sollte, könnte. Man könnte natürlich über das Thema endlos sprechen, viele, viele Stunden noch reden, aber du hast mich, glaube ich, du hast mir das Wesentliche entlockt, wenn ich mal so sagen
Sehr schön.
kann.
Dann danke ich dir sehr für deine Zeit. Ich weiß, die ist knapp. Du bist viel beschäftigt im Moment und für das schöne Gespräch. Vielen Dank, Karl.
Liebe Tatjana, ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, auch in deinem Podcast aufzutreten und vielleicht in die Welt hinaus etwas zu senden, was für den einen oder anderen doch auch berührend, matchend ist und sich vielleicht auch dann für die Sache interessant zeigt. Danke dafür.
Ganz bestimmt. Danke dir.
Ja. Ciao.